So, jetzt sind wir da. Gute Nachricht für Ebingen, Truchtelfingen und woher ihr auch immer kommt. Gute Nachricht unter dem Aspekt, es gibt einen Halt, der hält, wenn alles fällt. Davon bin ich tief überzeugt. Und darum geht es in unserem Predigttext heute. Ein Predigttext, der eine ganz, ganz lange Geschichte hinter sich hat. 2500 Jahre hat dieser Bibeltext auf dem Buckel. Und man kann sich ja schon mal fragen, wer beschäftigt sich überhaupt mit so alten Texten? Das sind auf der einen Seite Historiker, die das tun, um zu ergründen, was war denn alles. Und auf der anderen Seite sind es die Frommen. Leute, die dem nachforschen wollen, wie das ist mit dem, was Gott gesagt hat und was Gott tut und wie man sich darauf verlassen kann, was wirklich zählt. Aber ungewöhnlich ist es schon. 2500 Jahre. Jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet einen Arzt haben, dessen aktuellstes Lehrbuch ist von 1825. Also es war die Zeit, als man die Leute noch durch Alkohol und Holzhammer zur Narkose geführt hat. Wäre schon abwegig, oder? Oder stellt euch vor, ihr würdet Computerprobleme haben und ihr hättet einen Computerfachmann, dessen aktuellstes Handbuch ist aus dem Jahr 1973. Das war das Jahr, in dem ich als Operator angestellt war. Das war noch die Zeit, als es noch die Lochkarten gab und als das, was in meinem kleinen Gerätchen hier drin ist, den ganzen Raum ausgefüllt hat. Kein Mensch würde das einfallen. Weil man sagen würde, das von damals, aus der lang vergangenen Zeit, das ist doch überhaupt nicht mehr aktuell. Wie soll das heute überhaupt noch jemand helfen? Und jetzt gucken wir einen Text an, der so eine ganz lange Geschichte hat. Mich begeistert dieser Bibeltext. Er stammt aus der großen Jesaja-Rolle. Ich habe euch das Bild da mitgebracht. Das kann man betrachten, wenn man im dem Schrein des Buches ist in Jerusalem. Da ist er ausgestellt und man kann dem nachsinnen. Tolle, tolle Geschichte. Eine Schriftrolle, 7,3 Meter lang, aus 17 Schaffellen zusammengenäht, dass auch alles drauf Platz hatte. Und das Schöne ist, dass man diese Rolle gefunden hat in den Findungen in Qumran, in der Höhle 1. Und jetzt hat man einen Bibeltext, der so aktuell ist wie kein anderer. Also die älteste Handschrift, die man sonst davor hatte, ist etwa um das Jahr 1000 nach Christus. Aber dieser Bibeltext, der ist 200 vor Christus geschrieben worden. Und das begeistert mich so dran, dass man jetzt plötzlich was hatte, wo man vergleichen konnte. Also das, was aus dem Jahr 1000 uns noch überliefert ist und jetzt plötzlich nochmal einen Sprung zu machen, 1200 Jahre nach vorne und dann festzustellen, ja, das ist zuverlässig. Ja, darauf kann man sich wirklich verlassen, das ist textgetreu. Also so gucken wir uns diesen alten Text an mit der tiefen Überzeugung, dass er für uns Hilfe bieten kann. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. Denn der Herr hat sich zu sich gerufen, wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau, die Frau der Jugendzeit, wie könnte sie verstoßen bleiben, spricht dein Gott. So eine ganz kleine Anmerkung schon mal zwischendrin. Es ist offensichtlich, dass es um Liebe geht, wenn es um die Beziehung zu Gott geht. Es ist die typische Liebessprache. Und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Gott möchte, dass wir in einer persönlichen Beziehung zu ihm stehen und in einer persönlichen Beziehung zu ihm leben. Und denen sagt er dann, ich habe dich einen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Mich begeistert dieser Bibeltext, weil das Hoffnung pur ist. Nicht 95-prozentige Hoffnung, sondern 100-prozentige Hoffnung. Und das macht Gemeinde Jesu aus. Gemeinde Jesu ist nicht eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gemeinde Jesu ist eine GmbH, eine Gemeinschaft mit göttlicher Haftung. Und dann vielleicht doch eine GmbH, eine Gesellschaft, Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Das macht Gemeinde Jesu aus. Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Es war vor einiger Zeit, als wir nach Ebingen reingefahren sind, ist ein Auto vor uns gefahren, da stand hinten ganz groß drauf, die Hoffnung klaut mir niemand. Habe das so toll gefunden, aber konnte mit der Person gar nicht ins Gespräch kommen, weil der Verkehr eben geflossen ist. Aber wenn ihr das mitnehmt, dieser letzte Vers, den wir gelesen haben und diese Aussage und diese Hoffnung klaut mir niemand, dann wird schon reichen. Könnte man jetzt eigentlich schon mit der Predigt fertig sein. Weil darauf kommt es an. Das ist das Entscheidende. Das lasse ich mir von niemand nehmen. Klar, jetzt kann man sagen, das sind so schöne Worte. So schöne Worte, sollen Berge weichen, Hügel hinfallen, meine Gnade nicht. Aber die Erfahrung, die Realität der Leute, die das zum allerersten Mal gehört haben, die war scheinbar so ganz anders. Babylonische Gefangenschaft, nennen wir das. Israel ist nicht mehr im verheißenen Land, wo Milch und Honig fließt, sondern Israel ist weggeführt worden in der Knechtschaft, in Babylon. Und da klagen sie drüber, wie das ist. Jetzt sollen sie die frohen Lieder Israels singen. Uns ihnen ist doch nur zum Heulen zumute. Und sie kommen sich vor wie eine kinderlose Frau. Das war in der damaligen Zeit das schlimmste Schicksal überhaupt. Kinderlose Frau. Sie kommen sich vor wie eine Frau, die von ihrem Mann verlassen worden ist. Wahrscheinlich gerade deshalb, weil sie keine Kinder gebären konnte. Eine Frau, die sitzen gelassen worden ist, wie eine Witwe, die niemanden hat, der sich um sie kümmert, niemanden hat, der sie versorgt. Ausweglose Situation, Hoffnungslosigkeit pur. Und in diese Situation hinein heißt jetzt, juble, freu dich, sei fröhlich und fürchte dich nicht. Das ist frohe Botschaft. Aber inwiefern diese frohe Botschaft die Herzen erreicht, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und das kennen wir doch auch als Empfänger der frohen Botschaft Gottes, dass unser Herz manchmal so belastet ist von Sorgen, von Trauer, von Verzweiflung. Und die Frage ist, was trägt jetzt durch? Was hilft jetzt in dieser großen Not, in der wir drinstecken? Aber das ist das typische Kennzeichen Gottes, dass sein Fürchte dich nicht in eine heile Welt hineingesprochen ist. Sein Fürchte dich nicht wird immer in die Situation hineingesprochen, wo es wirklich zum Fürchten ist. Sein Trost gilt mitten in die Not und Verzweiflung hinein. Sein Zuspruch will dich da erreichen, wo alles ganz dunkel ist. Fürchte dich nicht, du sollst nicht zu Schanden werden. Schäme dich nicht, du sollst nicht zum Spott werden. Was für eine Zusage. Und die große Frage ist, ob du das dir sagen lässt von Gott und ob du es in dein Herz hineinsprechen lässt und ob du es mitnimmst, auch in die Dunkelheiten und Verzagtheiten. Und Gott sagt da mitten hinein, fürchte dich nicht. Das begeistert mich an diesem Bibeltext so. Gott stellt sich selber vor. Es ist so, wie wenn die Gott eine Visitenkarte austeilen würde, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Auf der Visitenkarte steht Jahweh Zebaoth, der Herr der Heerscharen, also der, der alle Macht hat, der Heilige Israels, wir haben es in diesem Vers auf der Traueranzeige gelesen, den wir nicht erklären können, den wir nicht verstehen können, der größer ist als alles, der aller Welt Gott genannt wird und der immer der Erlöser ist. Mir ist eingefallen, wie wir zum ersten Mal so richtig überrascht waren, als wir in Japan waren und erlebt haben, wie Japaner ihre Visitenkarte überreichen. Ganz anders wie bei uns. Also bei uns ist so, da gibt einer die Visitenkarte, du nimmst sie und steckst sie ein und denkst, na gut, weiß ich mal, braucht, ziehe ich sie wieder vor. In Japan ist das ganz anders. Also das ist eine richtige Zelebration. Du nimmst die Visitenkarte in beide Hände und überreichst sie mit Wertschätzung dem anderen. Und der andere, der nimmt sie auch mit beiden Händen und steckt sie nicht weg, sondern der liest ganz genau. Der liest ganz genau und bestätigt das Ganze und dann erst steckt er sie weg. Und verstehe, darauf kommt es jetzt an bei diesem Bibeltext. Wenn Gott uns seine Visitenkarte gibt und wenn er uns zeigen will, wie er ist und wer er ist und was das mit uns zu tun hat, dann ist so wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Ja, das gilt für mich. Dieser große, ewige Gott, der spricht jetzt in mein Leben hinein. Das ist das Große für das Volk Israels. Es hat sie ausgemacht durch alle Jahrhunderte hindurch, dass sie das gefeiert haben, dass sie einen Gott haben, der so unvorstellbar ist. Wenn wir sagen, wir feiern Gottesdienst, dann ist es oft gar nicht so eine fröhliche Angelegenheit. Wenn ihr die Feiern Israels erlebt, da geht aber echt die Post ab. Weil das muss gefeiert werden. Gott ist der große Erlöser. Also mich hat es so begeistert, als wir das mal gesehen haben, wie sie die großen Torarollen nehmen und mit diesen Torarollen dann rumtanzen. Diese ehrwürdigen Orthodoxen mit ihren Locken und den großen Turbanen und was sie da so alles haben. Im Arm haben und rumtanzen. Weil das Grund zur Freude ist, Gott hat mir sein Wort gegeben. Gott hat mir seine Zusage gegeben. Und Gott hat sich offenbart in der ganzen Geschichte. Aber jetzt war es ihm gar nicht zum Feiern. Jetzt war scheinbar diese Segensgeschichte abgeschlossen. Und das Schlimmste war, sie waren selber schuld. Gott hat sich um sie gemüht. Gott hat gelockt. Gott hat versucht, sie zu sich zu ziehen, aber sie sind gerade ihren eigenen Stiefel gelaufen. Und das hat dahin geführt, wo sie jetzt waren. Deswegen diese große Tragik zu wissen, ich bin selber schuld. Ich kann gar niemand anderen anklagen. Und das Große, auch wenn Gott straft, dann nicht, um zu vernichten. Auch wenn Gott straft, dann will er, dass Menschen zurückkehren. Übrigens, die beliebteste Weise Gottes, Menschen zu sich zu rufen, ist, dass er ihnen Gutes tut. Da heißt im Römerbrief mal, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr ruft? Also, wenn es dir gut geht, dann ist es nichts anderes als ein inständiges Ringen Gottes, kehr doch um, komm in meine Arme, lass dich locken. Und wenn er schwere Wege führt, dann ist nichts anderes. Es ist die Einladung zur Umkehr, zur Hinkehr zu ihm. Und dann kommt so ein toller Text, dass es heißt, ich habe dich einen Augenblick verlassen. Nur kurze Zeit. Also jetzt muss man wissen, diese babylonische Gefangenschaft, die erste Wegführung war 605 vor Christus. Und insgesamt hat sie 70 Jahre lang gedauert. Also 70 Jahre lang ist für uns nicht gerade eine kurze Zeit, oder? 70 Jahre lang durch Schwierigkeiten durchgehen. Also ich weiß nicht, wie ihr seid. Also wenn es schwierig wird, dann habe ich immer das Ampelgebet. Herr, hilf, aber möge schnell. Auch die Israeliten hätten das gern so gehabt, dass schnell alles wieder vorbei ist. 70 Jahre und Gott sagt, nur eine kurze Zeit. Ja, da wird so ein bisschen deutlich, Gott hat einfach eine andere Zeitrechnung. 1000 Jahre sind vor ihm wie ein Tag, so heißt mal in der Bibel. Dann sind 70 Jahre natürlich nichts. Aber was noch wichtiger ist, dieser kurzen Zeit ist die Ewigkeit entgegengestellt. Kurze Zeit ist die Ewigkeit entgegengestellt. Die kurze Zeit ist die ewige Barmherzigkeit gegenübergestellt. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Ich bin daran erinnert worden an Amazing Grace, diesen Song, den dieser Sklavenschipper gedichtet hat. Berührt von dem, wie unendlich gut ist doch dieser Gott, der sich meiner erbarmt. Unvorstellbare Gnade Gottes. Und das wird in der Anbetungszeit in der Bibel so toll aufgenommen, Psalm 30. Lob singt dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preist seinen heiligen Namen, denn sein Zorn währt einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang wird es Wein, aber des Morgens ist Freude. Lebenslang seine Gnade, das steht über deinem Leben. Die Gnade hat über Gericht triumphiert und nun sind wir frei in dir. So singen wir in einem unserer neueren Lieder. Die Gnade hat über Gericht triumphiert. Was gefällt mir das, diese Aussage? Und das deckt sich ganz mit diesem Bibeltext. Ja, wenn wir vorher diese schwierige Seite hatten, Jesaja 55, und jetzt beschäftigen wir uns mit Jesaja 54, dann müssen wir noch mal zurückgucken auf Jesaja 53. Jesaja 53 ist dieser große Lobgesang über den Gottesknecht. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die Grundvoraussetzung für unseren Bibeltext. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, die alle Morgen neu ist. Dass er die Arme ausbreitet und sagt, komm doch zu mir, mühselig und beladen. Ich will euch erquicken. Ich habe euch einen Augenblick verlassen. Asab heißt da im Aramäischen. Wir kennen das wahrscheinlich aus den Kreuzesworten Jesu. Eli, Eli, Lama, Asabtani, Asab. Dann hängt Jesus am Kreuz und trägt die Gottverlassenheit für dich und für mich. Dass auch in den tiefsten Tiefen unseres Lebens und in den größten Verzweiflungen unseres Seins es doch jedem klar sein darf: Du bist nicht verlassen. Der die Gottverlassenheit getragen hat, der sagt es dir zu in deine ganz konkrete Situation: Ich bin da für dich. Immer und zu jeder Zeit. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was bin ich froh, dass wir uns an diese Zusage klammern dürfen. Wenn das Herz weint und wenn die Verzweiflung überhand nimmt, dass diese Zusage Gottes mehr ist als das, was unser Herz uns sagen kann. Und dann kommt so ein ganz neuer Ton in dieses Bibelwort rein. Neuer Ton, verheißungsvolle Nachricht. Gott ist nicht nur ein Erlöser, sondern Gott ist dein Erlöser. Gott ist nicht nur ein Gott, er ist dein Gott. Gott ist nicht nur ein Erbarmer, er ist dein Erbarmer. Und versteht ihr, das ist doch ein himmelweiter Unterschied, ob ich sage, das ist ein Porsche, oder ob ich sagen könnte, das ist dein Porsche. Noch lieber wäre mir es, wenn ich sagen könnte, das ist mein Porsche, mein Traum. Das ist doch ein Unterschied, ob man sagen kann, dieses tolle Haus ist ein tolles Haus, oder ob man sagen kann, es ist dein Haus. Und so geht es mit diesem Bibeltext. Er ist dein Erlöser. Er ist dein Gott. Er ist dein Heiland. Auch in die trostlosen Situationen unseres Lebens hinein gilt das. Es sollen wohl Berge weichen, Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Was für eine gewaltige Aussage. Weil Berge, die stehen letztendlich für Solidität, für Festigkeit, eigentlich für Ewigkeit. Wenn ihr alte Landkarten guckt, dann ist es interessant, dass da Städte verschwinden und dass manchmal Flüsse ihren Lauf enden. Aber Berge, die stehen da, zementiert für alle Zeit. Und jetzt nimmt Gott dieses Wort auf und sagt, dass seine Barmherzigkeit genauso fest ist. Jetzt sind wir aber ein bisschen zurückhaltend geworden. Ihr habt das wahrscheinlich in den Nachrichten auch mitverfolgt, als in Blattern im Lötschental ein ganzer Berg abgebrochen ist und 9 Millionen Tonnen Eis und Geröll abgegangen ist. Unvorstellbar. Ein Berg, der zerbrochen ist. Und nach diesem verheerenden Bergsturz gab es die nächste Nachricht: Katastrophenmeldung im Allgäu, zieht sich ein gewaltiger Riss durch diesen 2592 Meter hohen Hochvogel. Und man rechnet auch damit, dass der zusammenbricht. Mich hat das sehr nachdenklich gemacht und sehr angesprochen, weil ich gedacht habe, hey, das ist wie ein Bild für unsere Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo man den Eindruck hat, dass Dinge zusammenbrechen, die doch ewig gültig sind. Wir leben in einer Zeit, wo man den Eindruck hat, dass nichts mehr fest ist, dass alles zerbricht. Und da hat mich dieses Bibelwort noch mal mehr angesprochen. Weil genau darauf zielt es doch. Selbst wenn das Unglaubliche geschieht, dass alles ins Wanken kommt, wenn das Unglaubliche geschieht, dass alles zerbricht, dass Berge zusammenstürzen, dann sagt Gott, aber meine Gnade nie. Meine Gnade nie. Und der Bund meines Friedens wird nie hinfallen. Das ist die Herausforderung unseres Glaubens. Ob wir uns das sagen lassen, auch in unsere Verzagtheit hinein. Und ob wir uns dran glauben, klammern, auch in allem Zweifel. Wer fragt, ob Gott sich ihn verlassen hat, dem kann ich das zusprechen. Nein, seine Gnade wird nicht von dir weichen. Gott hat sein Wort eingelöst. Und das ist faszinierend, wenn ihr dem nachgeht. In unserem Bibeltext ist Noah angesprochen. Wir leben heute noch davon, dass das in Erfüllung gegangen ist, was dem Noah verheißen worden ist. Solange die Erde steht, wird nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir erleben die Erfüllungsgeschichte dieser uralten Verheißung. Und es ist faszinierend, dem nachzugehen, dass die ganze Gottesgeschichte eine Aneinanderreihung von Erfüllungsgeschichten ist, weil Gott der große Worteinhalter, der Versprecheneinlöser und der Verheißungserfüller ist. Er ist der Erlöser. Erlöser, der das Wort einlöst. Das hat das Volk Israel erlebt, dass Gott sie rausgebracht hat aus der babylonischen Gefangenschaft, eine weltgeschichtlich unvorstellbare Geschichte. Und wir haben diese Botschaft des Erlösers, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber nicht nur das, sondern dass das Grab leer ist, weil er auferstanden ist, dass der Tod besiegt ist und dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Der Bund des Friedens soll nicht hinfallen. Und das hängt mit diesem Jesus zusammen. Er ist unser Friede, so heißt es im Neuen Testament. Er ist unser Friede. Nur weil das so ist, können wir diesen alttestamentlichen Bibelvers für uns in Anspruch nehmen. Sonst wäre das eine große Räuberaktion, weil dieses Bibelwort ist an Israel gerichtet, an Gottes Volk. Aber weil Jesus der Erlöser ist, weil Jesus unser Friede ist, deswegen dürfen wir dieses alte Bibelwort mit Fug und Recht für uns in Anspruch nehmen. Und wir dürfen es aussprechen für uns und für andere. Das große Aber des Glaubens, das fasziniert mich an diesem Bibeltext ungemein. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Eines dieser Aberworte der Bibel, die alles auf den Kopf stellen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Deswegen meine freundliche Bitte, lass die Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung hier. Und nimm die Verheißung und den Zuspruch Gottes mit in den Alltag zurück. Auch gerade wenn du angefochten bist, bist du der Gnade Gottes ganz nah. Und jetzt geht es drum. Diese Hoffnung lasse ich mir nicht nehmen. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Jesus Christus, vielen Dank, dass du der große Erlöser bist. Dass du den Frieden geschaffen hast zwischen dem ewigen Gott und uns. Und dass wir das jetzt für uns in Anspruch nehmen dürfen. Dass deine Gnade nicht von uns weicht. Wir ehren dich und preisen dich und beten dich an. Amen.